Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Forestieri. Here's Hulk! Delay!
Einen wunderschönen Guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski.
Und ich bin Robin Held.
Und hast du schon mal auf den Kalender geschaut, Robin? Nächste Woche ist einfach schon wieder Länderspielpause. Ich weiß gar nicht, wo die das immer herbekommen. Wo die immer einfach hinstecken. Wahnsinn. Es nervt einfach nur noch. Aber trotzdem, wir verabreden uns heute früh. Es ist also Sonntagabend, früher Abend. Wir sind also ganz früh dran, ganz aktuell und sind bereit, um über alles zu sprechen. Weil es hat wieder einiges sehr Spannendes gegeben. Einige der Riesen da oben, die straucheln gerade ziemlich in der Premier League. Dazu kommen wir aber erst gleich, nachdem ich dich gefragt habe, wie geht's dir? Was macht das Leben?
Ja, mir geht's sehr gut. Danke der Nachfrage. Ich kann auch unsere kleine Serie hier, die Groundhopper-Serie, fortführen. Nachdem letztes Mal Berichte aus Rom und Neapel auf dem Plan standen, kann ich diesmal ein neues Stadion hinzufügen. Und zwar war ich in Cagliari auf Sardinien im Stadion gegen AC Mailand. Das Ganze wäre wahrscheinlich nicht hier in den Podcast gekommen, wenn das Spiel nicht so brutal cool gewesen wäre als Stadiongänger. Am Ende ist es 3-3, zwei Traumtore von Cagliari. Also das nochmal als kleines Update. Auch wenn ihr da mal hin könnt, kann ich sehr, sehr empfehlen.
Okay, krass. Ja, wirklich eine beeindruckende Serie, die du da mittlerweile hinlegst. Sehr, sehr spannend. Ich würde sagen, wir schwenken dann kurz auf die Premier League über, weil das war jetzt ein Spieltag, der relativ viele Stolpersteine übrig hatte für die großen Vereine, die alle irgendwie schwierige Partien vor der Brust hatten. Und wir starten auch mit einer solchen, und zwar mit der von Man City, die nach Brighton mussten. Wir hatten das ja vergangene Folge schon angesprochen, Man Citys ungeschlagen Serie in der Premier League von 32 Spielen haben sie gerissen mit der Pleite in Bournemouth. 1-2 haben sie da ja verloren und jetzt gab es das eigentlich nächste schwierige Spiel hier gegen Brighton. Sie haben ja auch in der Woche gegen Sporting 4-1 auf den Deckel bekommen, also gegen den neuen Man United-Trainer Amorim direkt mal stattlich verloren. Und jetzt hier das nächste Spiel gegen Fabian Hürzeler. Das sind gerade so kleine, unangenehme Spiele für Pep, ne?
Ja, drei Niederlagen in Folge, das ist schon ungewöhnlich, vor allem für Pep und bei City. Und was ja dazu kommt, die Champions League-Niederlage gegen Sporting, das ist einfach eine Story für sich. Das ist eine Storyline, dass Amorim in seinem allerletzten Champions League-Spiel mit Sporting, wo er sich verabschiedet, gegen City spielt, gegen den großen Stadtrivalen von seinem neuen Club und dann so überzeugend deutlich gewinnt. Also mit dem Spiel im Rücken musste City ja auswärts zu Brighton, die ja auch bekanntermaßen kein angenehmer Gegner sind, gerade für die Top-Teams. Deswegen die Vorzeichen waren eher unglücklich, aber erste Halbzeit, Man City bockstark, treten richtig gut auf, haben viele, viele Chancen und belohnen sich auch. In Minute 23 besorgt Haaland das 1-0, nachdem er von Kovacic gut durchgesteckt wird. Er macht das in Haaland-Manier, stochert nach, Volley unter die Latte. Und dann steht es 1-0 und diese erste Halbzeit lässt eigentlich keinen Zweifel daran, dass City diese Serie brechen möchte.
Ja, das war ein richtiges Willenstor von Haaland, wie er dann danach geht und den Ball dann doch ins Tor befördert. Ich war sehr gespannt, wie es Brighton angeht, weil sie die ersten 5 Premier League-Heimspiele allesamt ungeschlagen waren diese Saison. Und das haben sie auch insgesamt relativ gut gemacht, die erste Halbzeit. Aber dieses Willenstor von Haaland hat da den Unterschied gemacht. Dann halten sie es aber trotzdem eng im zweiten Durchgang. Klar, City, da sind gerade ein paar Personalien nicht verfügbar. Die Abwehr natürlich noch ziemlich durchgewürfelt, weil nach wie vor Ruben Dias und Stones ausfallen, Grealish fehlt, Bob fehlt, Rodri fehlt. Also es ist nicht die erste Elf. Aber du denkst, City sollte es trotzdem alles im Griff haben. Haben sie aber nicht, weil sie es verpassen, das zweite Tor zu machen. Und dann bleibt das Spiel natürlich eng, auswärts gegen Brighton, die dann nochmal so einen Sturmlauf starten. Und in der 78. Minute ist es dann soweit. Eine ganz unübersichtliche Situation im City-Strafraum. Mitoma bringt den Ball von links in die Mitte. Dann liegt Rico Lewis liegt da so halb auf dem Ball. Keiner klärt ihn. City relativ unklar hinten, was die Verteidigungsarbeit angeht. Und dann Joao Pedro geht nach und schießt den Ausgleich. Das war ein ziemliches Chaos-Tor aus City-Sicht.
Absolut. Und Hürzler wechselt hier auch den richtigen Mann ein, denn Joao Pedro gerade erst aufs Feld gekommen mit dem 1:1, hatte sich aber angedeutet. Also diesen Sturmlauf, den du ansprichst, der hatte auch durchaus gefährliche Phasen. Schon relativ früh, so um Minute 55 rum, hat Hinchelwood eine riesen Kopfballchance, wo er den Ball eigentlich schon im Tor unterbringen muss. Auch danach immer wieder gefährlich. Spiel ging phasenweise hin und her, aber mit Übergewicht für Brighton, die hier einfach nicht verlieren wollten. Und dann ist es Joao Pedro eingewechselt und 5 Minuten später Matt O'Reilly, Premier League-Debüt, eingewechselt mit der kompletten Sensation. Da ist dann auch Vorlage Joao Pedro und er schiebt den Ball am Ende gekonnt ins Eck. 2:1, sie drehen das Spiel innerhalb von 5 Minuten, beide Joker stechen. Und das ging zu dem Zeitpunkt trotz der ersten Halbzeit völlig in Ordnung, weil Brighton einfach übernimmt das Spiel.
Aber wie cool war das bitte nachher von O'Reilly? Also wie er den da mitnimmt, schon sehr, sehr gut. Aber der Abschluss, der ist mal so tiefenentspannt. Ich glaube, Puls im Minusbereich. Natürlich goldenes Händchen auch von Fabian Hürzeler. Macht da einfach sehr viele Sachen richtig. Das kann man so abkürzen. Und am Ende ist es dann noch Gvardiol, der nach vorne kommt, wie immer. Und die Chance auf den Ausgleich liegen lässt per Kopf. Köpfte am kurzen Pfosten vorbei und dann geht das Ding wirklich auch am Ende so in Ordnung, weil Fabian Hürzeler das Ding gewinnt mit 2:1 gegen Man City, die damit ihre 4. Pleite am Stück hinnehmen müssen. Das hat Pep Guardiola zum ersten Mal seit 2015 nun wieder mal erlebt, damals noch als Bayern-Trainer. Es ist also fast eine historische Krise gerade, in der er steckt mit seinen Sky Blues. Klar, gegen Brighton kannst du mal verlieren, aber die Häufung gerade, die sieht schon sehr alarmierend aus.
Ich habe mal versucht, mich zurückzuerinnern, wann und wie häufig wir hier im Podcast jetzt über die Jahre hinweg von City-Krisen gesprochen haben. Und das kam immer mal vor, es wurde mal so in den Raum geschmissen. Meistens lag das aber gar nicht so sehr an den Zahlen, sondern daran, wie sie spielen, dass sie mal nicht so überzeugend gewinnen. Und jetzt mal in der Situation zu sein, dass wir mit Zahlen belegen können, ja, City ist hier in einer Krise, das ist so noch nie passiert, seit Pep Guardiola City trainiert, ist eine neue Situation. Natürlich war das nur zweimal Liga, einmal League Cup und einmal Champions League. Dadurch ist das Ganze in der Premier League-Tabelle noch nicht so gravierend. Aber trotzdem müssen wir sagen, dass City etwas verändern muss. Es läuft nicht.
Ja, mir fällt es jetzt auch irgendwie so schwer, den Daumen drauf zu packen, was man jetzt genau verändern müsste. Weil natürlich ist es nach wie vor eine überragende Mannschaft. Wie gesagt, ihnen fehlen gerade ein paar Stützen. Kevin De Bruyne kommt immer wieder, kommt besser in Form, wurde jetzt auch hier eingewechselt. Ist dann wahrscheinlich demnächst nach der Pause vielleicht auch bereit zu starten. Natürlich für sie ein riesiger Boost, wenn KDB wieder da ist. Aber im Moment sind sie auch einfach vorne nicht zwingend genug. Sie unterlassen es meistens, den Deckel drauf zu machen. Und auch ihre Defensive gefällt mir einfach nicht. Da fehlen die Stützen. Aber du hast immer noch hochbezahlte, hochverdiente Spieler wie Nathan Ake, Gvardiol, das müssen die Jungs da hinten besser regeln, die müssen das besser verteidigen. Und zum Beispiel sowas wie beim Ausgleich hier, der Ball darf nicht einfach da im Fünfer rumliegen und 5 City-Spieler stehen drumherum und bekommen es nicht hin, die Kugel da raus zu befördern. Also es ist natürlich auch häufig banal einfach.
Ja, defensiv fehlt die Überzeugung und vorne die Effektivität. Also die erste Halbzeit hätte normalerweise bei City in Normalform locker gereicht, um das Spiel schon da unter Dach und Fach zu bringen. Haaland trifft noch den Pfosten. Es gab noch so 1-2 Chancen, wo das Timing nicht ganz stimmt und deswegen das Tor nicht fällt. Und dann gehst du nur mit 1:0 in die Pause und gibst eben überhaupt dem Gegner die Chance, Sachen zu verändern, taktisch Sachen anzupassen, neue Leute zu bringen, die dann auch beide stechen. Also sie haben sich's am Ende selber vorzuwerfen und Chancenverwertung müssen wir irgendwo mit reinnehmen. Weil nach der ersten Halbzeit musst du den Deckel drauf machen.
Ja, was würdest du sagen, ist das jetzt wirklich ein größeres Problem, was sich über die ganze Saison hinstrecken könnte? Oder hat De Bruyne wirklich diesen enormen Einfluss, von dem wir glauben, dass er ihn hat, dass er die Dinge fast im Alleingang nachher wieder wenden kann?
Also wir reden später noch über Ødegaard und ich glaube, dass De Bruyne eine ähnliche Rolle einnehmen kann, insbesondere weil der Taktgeber mit Rodri weiterhin fehlt. Deswegen glaube ich schon, dass das einen großen Impact haben wird. Aber insgesamt, wenn einfach Leute zurückkommen, wenn ein Stones wieder hinten beginnen kann, wenn du mit De Bruyne, Bernardo Silva in der Startelf stehst und einfach mal wieder einen Lauf hast, glaube ich, dass sich das wendet. Ich sehe nicht, dass wir hier ein City sehen, was jetzt über die nächsten Wochen und Monate hinfällt. Das glaube ich nicht. Tatsache ist aber, dass es Zeit wird, dass die Leute zurückkommen, weil so ist es im Moment einfach ein City, was nicht dem gerecht wird, wo der Anspruch mittlerweile ist.
Ich glaube, dass Pep in der Kabine gerade sehr angefasst ist, dass er da auch ganz anders spricht, als er jetzt gerade öffentlich spricht. Er hat es dann nachher wieder so ein bisschen auch auf die Belastungen zurückgeführt, auf verschiedene Faktoren. Aber ich glaube, das haben wir auch in dieser Serie gesehen, All or Nothing, Man City. Da ist er ja auch schon wirklich häufig sehr an die Spieler herangetreten, emotional hat sie gekitzelt. Ich glaube, das macht er auch gerade sehr, sehr intensiv. Die BBC hat jetzt schon ein bisschen provokativ auch gefragt, ist dies der Anfang vom Ende für Guardiolas Man City-Dynastie? Ich glaube, so brutal muss es nicht unbedingt formuliert werden, aber was klar ist, sein Vertrag läuft aus, City nach wie vor in großen juristischen Schwierigkeiten wegen der Verfahren, die ihnen anhängig sind. Das ist gerade einfach auch insgesamt keine runde Situation.
Gibt es eine Prognose von dir? Ist um diese Zeit im nächsten Jahr Pep Guardiola noch Trainer von Man City?
Also nach den ersten Wochen der Saison hätte ich auf jeden Fall gesagt, ja. Da hat er ja auch sehr versöhnlich gesprochen, hat gesagt, er weiß es noch einfach gar nicht. Also das muss auch nicht sein Ende sein hier. Aber mich würde es auch einfach gar nicht wundern, wenn jetzt nicht nur der Hunger bei seinen Spielern nachlässt, nach diesen ganzen Erfolgen, die sie gesammelt haben, dass dann der Trainer irgendwann auch vielleicht so ein bisschen müde wird, leerer wird. Das war ja auch Klopps große Ausrede am Ende, dass er auch nicht mehr diese Kraft aufbringen kann. Das würde mich nicht wundern, wenn das jetzt bei ihm einfach gerade genauso wäre. Und im Moment mit der Tendenz würde ich auch eher sagen natürlich, dass es auf sein Ende zugeht. Du?
Ich bin super gespannt. Ich kann mir beides vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass man im Nachhinein darüber redet, wie gut Klopp eigentlich seinen Exit gewählt hat, dass er ihn aktiv bestimmt hat, dass es nicht sportlich begründet war und dass man dann so Pep als Negativbeispiel dagegen hält. Oder es ist halt einfach nur eine Schwächephase, wo man mal zwei Premier League-Spiele in Folge verliert, weil dein bester Spieler, Ballon d'Or-Gewinner, Strippenzieher, Gehirn auf dem Platz, einfach mit einem Kreuzband, das raus ist. Ich kann mir beide Geschichten vorstellen. Vielleicht wird es eine Mischung, vielleicht liegt es am Ende daran, wie die Richter entscheiden über den Verein und die vielen Anklagepunkte. Aber Tatsache ist, die Zukunft ist alles, aber nicht sicher bei City und das gilt auch für den Trainerposten.
Ja, wird auf jeden Fall sehr spannend, wer irgendwann mal Pep nachfolgt, weil diese Person kann einfach nicht diesen Erfolg haben, tritt also ein wahnsinnig schweres Erbe an. Trotzdem noch mal ganz kurz der Blick auf die andere Seite. Das geht nicht, dass wir jetzt nur über die Verlierer hier sprechen. Brighton auf Platz 6 der Premier League und sie haben den nächsten großen Namen einfach mal aus dem Weg geräumt und das jetzt auch ohne den ganz großen Aufwand. Das war jetzt, fand ich, kein Jahrhundertspiel von Brighton, aber sie sind einfach mittlerweile abgeklärt. Hürzler an sich bezahlt sehr, sehr wenig Lehrgeld als Trainer in der Premier League, der gerade erst angekommen ist, und bezwingt jetzt hier einfach mal Pep im ersten Anlauf. Das können einfach nicht viele Trainer von sich behaupten.
Es läuft einfach. Also die Entscheidungen an sich, finde ich sogar, es bieten eigentlich viel Raum, Diskussionen anzufangen. Ein Mats Wiefer, Brian Gruder, beide für viel Geld gekommen, spielen de facto keine Rolle in den Startelf-Optionen. Die bekommen kaum Spielzeit. Du hast vorne einen Danny Welbeck, der dir eigentlich eine Position blockt, wo Leute wie Enciso, Ferguson, Leute mit viel Potenzial, die schon gezeigt haben, dass sie Premier League spielen können, da einfach ein Platz blockiert wird. Das kann sich rächen, das könnte ein großer Talking Point sein, aber ist es nicht, weil es einfach funktioniert, weil die Mannschaft funktioniert, weil Welbeck top funktioniert in diesem System. Mitoma ist in Form. Egal, wer auf der anderen Seite spielt, es klappt. Mit Ayari und Hinchelwood haben sie eine super unerfahrene Doppelsechs, die aber dagegen hält, gegen die Top-Teams, gegen fast jedes Mittelfeld dieser Liga. Und am Ende hast du einfach wenig Spielraum, ihn zu kritisieren. Und dann ist es irgendwo Zeit, den Hut zu ziehen und zu sagen, alles, was der Moment macht, funktioniert.
Er ist schon einfach erschreckend pragmatisch. Also für so einen jungen Trainer, der jetzt gerade in die Liga kommt und dann vielleicht erst noch so ein bisschen beeindrucken will, vielleicht so ein De Zerbi-Fußball spielen will, der einfach mal alles verändert, das versucht er einfach gar nicht. Er setzt einfach Wiefer auf die Bank, Ferguson. Was wurde über Ferguson vor einem Jahr gesagt? Der nächste Chelsea 100 Millionen Mann, der kommt gar nicht zum Zug. Weil Welbeck einfach da vorne jedes Spiel macht. Hinchelwood, jetzt ja vielleicht nicht der glorreichste Name, macht das Ding einfach weiter. Und Hürzeler lässt ihn und lässt Wiefer einfach draußen schmoren. Also, das ist einfach so ein berauschender Pragmatismus, der sie da in wirklich neue Höhen auch jetzt führt. Überragend. Und muss ich einfach noch einmal mehr sagen: Chapeau, Fabian Hürzeler. Wie gesagt, Pep im ersten Versuch hier geschlagen. Einfach überragend.
Zeigt, finde ich, auch Charakter, dass er sich eben nicht auf diese Transfers fixiert, irgendwie diese hohen Summen rechtfertigen möchte und sie deswegen reinwirft, obwohl er nicht dahinter steht, sondern er trifft die Entscheidung im Moment noch pro zu den Spielern, die schon lange im Verein sind, mit Auge auf Welbeck und Hinchelwood. Und solange es funktioniert, kann ihn da niemand einen Strick draus drehen. Und wir springen weiter zum zweiten Titelkandidaten zu Liverpool, die auch einen schwierigen Gegner hatten, nämlich dein Lieblingsteam. Es ging gegen Aston Villa zu Hause, Samstagabendspiel. Wie optimistisch bist du reingegangen gegen Liverpool?
Überhaupt nicht. Also, ich hätte es mir auch fast gar nicht angeguckt, aber ich war dann abends unterwegs und dann lief zum Glück oder vielleicht auch zum Pech das Spiel da. Und ich habe es dann gesehen, quasi so. Ich habe das ein oder andere Getränk zu mir genommen währenddessen und ich war dann gar nicht so schlecht gelaunt, aber ich war schon sehr, sehr pessimistisch. Von wirklich einem sehr, sehr guten Saisonstart für Aston Villa, unerwarteterweise aus meiner Sicht. Ist es dann jetzt mittlerweile so gekommen, wie ich es mir eigentlich gedacht hätte? Die Champions League Belastung kickt rein, Spieler zeigen sich verletzungsanfällig auch, die Offensive hat gerade massive Ladehemmung, defensiv streuen sich immer wieder riesige individuelle Schnitzer in das Spiel ein und gerade diese Spielanlage von hinten heraus nach vorne zu Chancen zu kommen, das läuft einfach nicht rund und dann fährst du auch noch zum besten Team auf der Insel, die in einer überragenden Form sind. Also, das waren so meine Gedanken vorher.
Zu Recht. Also ich glaube, viel unangenehmer kann ein Auswärtsspielmoment nicht werden, als zu Arne Slot an die Anfield Road zu fahren. Und auch Villa muss hier gerade am Anfang schlechte Erfahrungen machen, weil man sich auskontern lässt. Auswärts beim Tabellenführer ist es eine Ecke von Villa, die dann zum 0 zu 1 führt. Ist ein top gespielter Angriff. Salah nimmt Tempo auf. Kann nur per Foul gestoppt werden. Schiedsrichter lässt Vorteil laufen. Darwin Nunez nimmt den Ball auf. Salah und Bailey liegen dann zu dem Zeitpunkt beide auf dem Boden und verwandelt das 1 gegen 1 dann gegen Amy Martinez. Sehr souverän, schießt den Ball über den Torwart ins Netz. Ich glaube, 13, 14 Sekunden wurde auf jeden Fall gestoppt. Der Angriff vom Ballgewinn zum Torabschluss. Lupenreiner Konter haben sie kurz danach fast dupliziert, wo der Ball aber nicht reingeht. Beide Male Darwin Nunez im Abschluss, einmal trifft er, einmal nicht. Am Ende steht es 1-0 und wenn wir über Naivität und auf der anderen Seite Abgezocktheit sprechen, ist das einfach ein super Beispiel.
Du bringst uns wirklich genau zum Thema. Das ist die Szene gewesen, die beide Mannschaften gerade separiert. Du hast Aston Villa, die wahrscheinlich nach wie vor bei der besten Kontermannschaft der Welt spielen. Und du hast dann eine Konterabsicherung aus Lucas Digne und Leon Bailey. Das wäre die Konterabsicherung, die ich nicht mal in der F-Jugend an den Start bringen würde. Ein grottenlangsamer Spieler und ein Spieler, dessen größte Stärke wirklich nicht das Verteidigen ist, kannst du so nicht machen. Unglaublich naiv. Und ich habe mir die Szene auch nachher mal ein bisschen runtergeslowt, mir das langsam angeschaut. Und Salah, bemerkt in der ersten Sekunde nach der Ecke direkt, was jetzt gerade hier seine Möglichkeit ist, legt sofort den 100% Turbo ein und die beiden, die ich gerade angesprochen habe, die schlafen einfach noch gefühlt. Van Dijk macht es dann gut, Schlackerball, und am Ende ist es dann folgerichtig, das 1-0. So naiv, ich habe mir wirklich meinen Kopf an die Wand geschlagen gefühlt. Aber ja, Villa eigentlich nicht schlecht, muss ich sagen. Also entgegen meiner Erwartung machen sie das mit dem Ball auch gar nicht schlecht. Kommen mal wieder zu ein paar Chancen, vor allem nach Standards dann. Kelleher ist auf dem Posten, aber trotzdem Villa nicht zwingend genug. Villa insgesamt defensiv nicht so krass gefordert, Liverpool nicht so zwingend. Wie hast du es danach gesehen? Relativ ausgeglichen eigentlich, ne?
Schon, ja. Also Liverpool eben mit der Führung im Rücken musste nicht mehr ins Risiko gehen. Dadurch will er auch ein bisschen kommen lassen. War dann ein Spiel auf Augenhöhe, hat sich nicht viel gegeben. Fakt ist aber, dass das Spiel am Ende nicht 1-0 ausgeht, sondern noch ein zweites Tor fällt, weil Liverpool ein zweites Mal abgezockter ist, reifer ist. Das ist für mich so das Narrativ des Spiels. Ist wieder ein Konter. Am Ende ist es so ein bisschen Kopfball-Ping-Pong. Salah bleibt aber Sieger an der Mittellinie und der Ball springt ihm dann so weit in den Lauf, dass man ihn nicht mehr einholen kann. Bleibt cool vor ihm, Martinez schießt den Ball in die kurze Ecke und dann steht es eben kurz vor Ende 2-0. Und irgendwie geht man da raus als Villa und macht hier kein schlechtes Auswärtsspiel, ist aber trotzdem fast chancenlos. Wenn keine Ecke reinfällt, triffst du da einfach nicht. Und am Ende verlierst du 2-0 und es wirkt einfach so abgezockt, so sicher von Liverpool. Ich finde das wirklich beeindruckend. Ich habe das Spiel auch über die volle Länge gesehen. Du hattest nicht wirklich das Gefühl, dass es nochmal kippt.
Ja, also es gab für mich eine Szene, wo es Elfmeter hätte geben müssen. Das war diese Szene Konaté gegen Watkins, wo Konaté wirklich nur in den Mann geht. Und dann fliegt Watkins auch ziemlich durch den Strafraum. Das ist für mich dann doch ein Elfmeter und ich weiß nicht, wie du als VAR nachher auch zu der Meinung kommen kannst, dass das kein Elfmeter ist. Das ist für mich ein glasklarer Elfmeter. Dann gab es noch eine Szene, wo Pau Torres bei einem Freistoß gehalten wird im Strafraum, am Trikot gezogen wird. Also zwei Szenen, wo es auf jeden Fall strittig war, aber dann ist es vielleicht auch einfach nicht genug und du musst irgendwie auch anders die Tore machen, weil das ist danach auch immer eine schlechte Ausrede, es nur auf nicht gegebene Elfmeter oder auf Schiedsrichterentscheidungen zu schieben. Du hast ja auch die Chancen gehabt, durch die Standards, durch Rodgers, der einmal gut durchgekommen ist. Aber ja, wie gesagt, die Offensivspieler sind einfach gar nicht gerade im Tritt. Rodgers trifft das Tor nicht mehr, Watkins vollkommen von der Rolle. Bailey rennt seiner starken Form aus der vergangenen Saison nur noch hinterher. Und dann ist der Kader eben auch nicht so tief, dass du einfach Qualität nachschieben kannst. Das wäre jetzt so ein bisschen die Villa-Perspektive. Aber nochmal ganz kurz auf Liverpool auch gezogen, weil da hat uns nämlich eine Zuhörerfrage von euch erreicht. Und zwar hat uns Philipp in der letzten Woche als einziger bei PayPal supported und hat super, dass du es gemacht hast, auch direkt eine Frage hinterlassen. Er hat nämlich geschrieben, danke für euren tollen Podcast. Frage von einem Liverpool-Fan, passt also sehr gut. Kurz zusammengefasst, was war der kleine, aber doch anscheinend große Tweak, den Arne Slot gefunden hat, sodass Liverpool da ist, wo sie jetzt sind? Passt doch gerade hier perfekt rein.
Ja, sehr, sehr gute Frage. Auch vielen Dank von mir. Für mich ist es einmal das, was wir schon hier angesprochen haben, diese Abgezocktheit. Sie wirken reifer, aber wenn wir das ein bisschen konkreter fassen wollen, ist das die Entscheidung, im Gegensatz zum Klopp-Spiel deutlich, deutlich das Pressing rauszunehmen. Wenn wir uns Statistiken angucken zu Pressing-Intensität, Pressing-Erfolge, waren sie über die letzten Jahre immer auf Platz 1, 2, 3 der Tabelle zu finden. Jetzt sind sie ordentlich abgesackt ins Tabellenmittelfeld, rangieren da so auf Platz 11, 12. Sie spielen also nicht mehr das Pressing wie früher, haben aber weiterhin die Kontrolle. Die Ballbesitzwerte sind sehr ähnlich. Ich habe es nochmal gegengecheckt aus den letzten zwei Saisons im Vergleich zu den ersten 10, 11 Spieltagen. Jetzt ist das um die 58-60% im Durchschnitt. Sieht man jetzt auch hier wieder im Villa-Spiel 60%. Die Komponente bleibt und trotzdem sind sie im Konter so stark. Also das Einzige, was er rausnimmt, sind die Presssegmente, die sind weniger intensiv. Dafür spielen sie aber viel kontrollierter, stehen kompakter, haben eben nie, dass das Pressing mal überspielt wird und sie dann hinten offen erwischt werden. Das passiert einfach nicht mehr. Und ich glaube, diese Entscheidung, ein bisschen Risiko rauszunehmen, Kontrolle zu behalten und vorne einfach trotzdem so gefährlich zu sein, insbesondere durch den überragenden Mann Mo Salah, der sensationell in Form ist. Ich glaube, diese Kombi, diese Entscheidung auch, macht Liverpool zu einem reiferen Team und in meinen Augen damit auch eher zum Titelkandidaten, als das noch mit dem risikoreicheren Spiel von Klopp war.
Würdest du sagen, dass Slot sie defensiver gemacht hat? Kann man das so einfach zusammenfassen?
Ja, absichernder. Ich würde so sagen, sie nehmen Risiko raus, sie haben mehr Leute hinterm Ball in den wichtigen Momenten, sie laufen selten blind in eine Pressing-Aktion rein, das passiert einfach nicht mehr. Und ja, sie sind hinten stabiler, das würde ich so zusammenfassen.
Ich glaube zum Beispiel, dieses 1-0, das würde ihnen defensiv nicht mehr passieren. Das wäre so ein Tor gewesen, was ihnen unter Klopp hätte auch mal passieren können. Dass hinten irgendwie die falschen Leute absichern oder vielleicht sich darüber auch gar keine weiterführenden Gedanken gemacht werden, weil das ganze Mindset gefühlt immer nur darauf ausgerichtet war, wie können wir jetzt gleich den Gegner selbst überraschen? Was können wir proaktiv machen? Das ist aber nun mal nur 50% des Sports. Die anderen 50%, die müssen auch einfach sein, wie kann ich verhindern, dass gewisse Dinge passieren? Und ich glaube, dass Slot auch einfach da angesetzt hat, weil er hat das offensive Grundkonzept übernommen, aber sich auch überlegt, wie werden wir besser auf der Verhinderungsseite? Und da hat er sogar auch offensiv angesetzt, weil er sie jetzt einfach ein bisschen harmloser, sage ich mal, pressen lässt. Das RND hat sehr schön geschrieben, wie ich finde, der FC Liverpool gottlos glücklich. Das zielt so ein bisschen darauf ab, dass jetzt einfach nur mal ihre Identifikationsfigur, ihre strahlende Persönlichkeit verloren haben, der über allem schwebte, Jürgen Klopp. Und dass es jetzt so ein bisschen normaler wirkt, aber das tut ihnen gerade so gut, dass sie Klopp, wie ich finde, im Nu vergessen haben.
Liegt neben den taktischen Komponenten, finde ich, auch an ein, zwei Einzelpersonen, die er einfach hinbekommen hat. Allen voran hatten wir hier schon mal ausführlich, deswegen mache ich es kurz. Was Gravenberch auf dieser Sechserposition spielt, ist sensationell gut. Es gibt kaum Leute in der Premier League, die das auf seiner Position besser machen. Und das, wo man vor der Saison gesagt hat, diese Position ist überhaupt nicht besetzt im Kader, hat ihn umfunktioniert, die Entscheidung zu treffen, ganz groß. Curtis Jones hat vielleicht seine beste Phase, seit er bei Liverpool spielt. Selbes gilt für Konaté. Das sind diese Positionen, wo man dachte, man hat nicht die absolute Qualität. Der zweite Innenverteidiger, tiefe 6, 8er Position. Aber diese hat er gefüllt mit jungen Spielern, mit entwicklungsfähigen Spielern, die richtig gut auf sein System reagieren. Und am Ende ist es eben auch ein Coaching-Skill, diese Lücken zu füllen. Und das hat er 1A gemacht.
Ich will mal ganz kurz den ultimativen Punkt noch hier setzen. Ich habe mir jetzt ein bisschen die Frage gestellt, was sage ich jetzt zu ihren Titelchancen? Weil ich habe sie ja schon vor der Saison, du erinnerst dich, ins Titelrennen mit reingenommen, als es nur wenige gemacht haben. Und natürlich sehe ich mich da jetzt nicht gerade widerlegt, Stand jetzt. Und ich glaube einfach, dass sie im Gegensatz zu Arsenal die vergangenen beiden Saisons am Ende das Durchhaltevermögen haben. Wir alle wissen nicht, was City macht. Wenn die nochmal stärker zurückkommen, wenn De Bruyne wieder zurück ist, wenn die nochmal so eine ganz große Racheaktion starten, die letzte vielleicht von Pep, dann kann einfach alles passieren. Dann haben die vielleicht auch wieder ihre wahnwitzigen Punktezahlen am Ende. Aber ich glaube nicht, dass Liverpool so einbrechen wird wie Arsenal am Ende der letzten beiden Saisons. Dass sie am Ende einfach so Perioden haben, wo sie zu den Mittel- und Unterklasse-Teams fahren und unentschieden spielen. Ich glaube, dass sie das nicht haben werden, weil sie einfach eine wahnsinnig gut geölte Maschine sind, die sowohl defensiv immer stabil bleiben jetzt, aber auch offensiv immer gefährlich werden. Ich sehe sie mit einer deutlich besseren Chance ausgestattet als Arsenal zu Beginn der letzten beiden Spielzeiten.
Steile These. Wir werden auf jeden Fall darauf zurückkommen. Also wir fassen zusammen. Leon Kaminski sieht Liverpool aktuell als Titelfavoriten und glaubt, dass sie durchhalten. Aktuell sind es nach Spieltag 11 5 Punkte, die sie Vorsprung haben auf Man City, die auf Platz 2 liegen, mit der klar besseren Form. Wir haben es besprochen, City jetzt mit 4 Niederlagen am Stück. Dann, du hast es schon angesprochen, springen wir nochmal weiter zu zwei Teams, die auch im erweiterten Titelkandidatenkreis gehandelt wurden. Die Rede ist von Chelsea und Arsenal. Sie sind vor wenigen Minuten aufeinander getroffen im London Derby und haben sich einen richtigen Fight geliefert. Deswegen wollen wir das noch kurz aufgreifen und gute Nachricht an alle Arsenal-Fans. Er ist wieder da. Martin Ødegaard stand direkt wieder in der Startelf, seit Dienstag im Training, hat aber hier schon gereicht, hat auch durchgespielt. Also die, wie du sie gesagt hast, langweilige und langwierige Ausrede ist vorbei, nicht mehr gültig. Ødegaard steht auf dem Platz.
Ja, haben ja auch einfach gerade keine gute Woche gehabt, Arsenal. Haben jetzt auch noch gegen Inter verloren in der Champions League, davor ja auch gegen Newcastle in der Liga. Und jetzt kommt ihr Heilsbringer eben zurück, Martin Ødegaard, wurde nachher auch sofort wichtig, aber dazu kommen wir später. Ja, gegen Chelsea geht's. Beide ja relativ ähnlich unterwegs, was Punkte angeht. Und ich war auch schon gespannt zu sehen, wie es jetzt Chelsea macht. Die sind reifer geworden unter Maresca, definitiv. Arsenal galt ja lange Zeit jetzt so als Mannschaft, die in kurzer Zeit schnell gereift ist. Das haben wir dann so ein bisschen ihn wegfliegen sehen, die letzten Monate. Aber jetzt kam es hier zum London Derby und es war ein gutes Spiel. Es war ausgeglichen. Beide Mannschaften haben immer wieder versucht, offensiv Akzente zu setzen. Und ich habe es gerne gesehen.
War richtig intensiv, hat wirklich Laune gemacht, weil sich beide nichts geschenkt haben. War endlich mal wieder so ein Spiel, wo man gemerkt hat, yo, es ist ein Derby. In Halbzeit 1 gab es gute Chancen für Chelsea, vor allem Gusto mit einer Kopfballchance, wo er den Ball knapp drüber setzt. Könnten wir auch das Fass aufmachen wegen Elfmeter, weil er von Martinelli gezogen wird. Aber da gehen wir jetzt nicht tiefer rein. Gab auf der anderen Seite ein Abseitstor, wo Kai Havertz vermeintlich gegen seinen Ex-Club trifft, dann auch ausführlich jubelt. Tor wird aber einkassiert, war ein schnell ausgeführter Freistoß. Er stand ein Ticken im Abseits. Und so geht dann eine relativ turbulente und intensive erste Halbzeit zurück, vorbei, ohne Treffer, keiner zählte. Und was für mich blieb, war einfach die Erkenntnis, ja, da treffen sich zwei Mannschaften, die sind aktuell auf einem Level.
Genau, so habe ich es auch gesehen. Beide Mannschaften defensiv mit leichten Problemen. Da hast du jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass da wirklich kein Vorbeikommen ist. Also relativ offene Defensivreihen häufig. Auf der anderen Seite wiederum, wenn sie gestürmt haben, durchaus gefährlich. Martinelli ist mir vor allem aufgefallen bei Arsenal, war für mich da der gefährlichste Mann. Ødegaard kam gut ins Spiel rein, nach langer Zeit mal wieder in der Startformation. Hat es auch gut gemacht direkt, war direkt wichtig, hat die Bälle gefordert, hat sie dann gut verteilt. Also ich denke, Arsenal-Fans konnten relativ zufrieden sein. Und dann kam es auch eben direkt zu einer mitentscheidenden Szene. Der Ball ist so auf halb rechts, dann kommt er zu Ødegaard, der nicht viel Zeit hat nach 60 Minuten am rechten Strafraumeck, weil er umringt ist von blauen Gegenspielern. Dann nutzt er direkt seinen magischen linken Fuß, schaut einmal nach oben und bringt den Ball an den zweiten Pfosten, wo Chelsea komplett aufgemacht hat und Gusto ist mega weit eingerückt, lässt dann da hinten unter anderem Gabriel Martinelli vollkommen freistehen, der nicht im Abseits ist. Sie haben da absurderweise auf Abseits gespielt in dieser Situation. Und dann bleibt Martinelli cool, schiebt ihn ins kurze Eck ein, was auch ein bisschen zu verwaist war, weil Sanchez relativ weit in die Mitte des Tores gegangen war und da auch sich nicht sehr groß gemacht hat. Und dann schiebt ihn eben Martinelli ins kurze Eck ein. Dieses Tor hatte schon viele Talking Points auch wieder in sich.
Total. Also der erste für mich, Ødegaard, er kommt zurück, ist seit 5 Tagen, trainiert er wieder mit der Mannschaft, geht hier über die volle Distanz im Derby und ist sofort das, was alle vermisst haben, Kreativposten, zieht die Bälle an sich, redet viel, spielt die entscheidenden Bälle, gibt Kreativität, bereitet das Tor vor. Du kannst dir nicht mehr wünschen von einem 8er, 10er, den du so sehr vermisst hast. Also für mich herausragend gutes Comeback. Ich habe immer mal diese Faustregel im Kopf, so lange, wie du verletzt warst, die Zeit brauchst du auch wieder auf dem Platz, um wieder der Alte zu sein. Und so Pi mal Daumen stimmt das meistens. Aber für manche Leute einfach nicht. Was Ødegaard gemacht hat, herausragend. Zweiter Punkt, Torwartspiel. Ja, Sanchez verschätzt sich hier, spekuliert zu Unrecht auf die lange Ecke, steht einfach schlecht an dem Tor am Ende. Hatte aber genau die Szene gegen Martinelli auch schon in der ersten Halbzeit, wo er diese zwei Schritte in die Mitte macht und kann dadurch den Ball sehr locker halten. Also wenn man das quasi einmal durchdenkt und er bleibt immer in der kurzen Ecke, wäre der Erste vielleicht reingegangen. Das so ein bisschen zur Verteidigung ist mir aufgefallen. Aber insgesamt einfach starkes Spiel von Arsenal.
Und dann denkt man ja eigentlich, Arsenal, die Defensivmacht, die sie mal waren, haben damals ja auch bekannterweise gegen City da 70 Minuten nur verteidigt. Da würde eigentlich nichts mehr anbrennen, habe ich jetzt so gedacht. Wenn sie eben ihre PS defensiv auf die Straße bringen, hat dann auch die ersten Minuten nach dem Führungstor so ausgesehen, haben da dann wirklich nichts hinten zugelassen, haben die Bälle eher lang hinten rausgeschlagen, nur mal sicher gegangen. Aber dann hat es eben eine individuelle Aktion geregelt für Chelsea, weil Pedro Neto was sehr Cleveres macht, stößt nämlich auf halb rechts in so einen offenen Raum quasi von hinten vor, also attackiert diesen Raum wirklich offensiv, wird dann von Enzo Fernandes gut auch in diesen Raum geschickt und überlegt dann gar nicht lange, schließt sofort ab. Wenig Abwehrchancen für David Raya aus meiner Sicht. Sieht den Ball spät, er kommt sehr hart aufs kurze Eck. 1-1, tolle Aktion von Pedro Neto und auch sein erstes Premier League-Tor für Chelsea.
Ein herausragender Abschluss. Also sich den so zu nehmen mit der Überzeugung und den so ins Eck zu setzen, ist einfach, wenn er fit ist, ein Weltklasse-Spieler. Wenn er nicht trifft, kann man fast darüber reden, dass er rechts die ganze Seite offen hat und da zwei Spieler durchschicken kann, die dann ins 1 gegen 1 gehen. Aber ist kein Thema, weil der Ball geht rein. Er trifft dann hier am Ende vielleicht die richtige Entscheidung. Aber um es zusammenzufassen, solche Spieler brauchst du. Dass er jetzt spielt an die Stelle von einem Sancho, der nicht im Kader war, der weiter fehlt, ist einfach auch ein Zeichen, wie breit sie sind, gerade auf den Positionen. Ja. Mudryk kommt kurz vorher für Madueke. Maresca lässt Pedro Neto rauf, das wird belohnt. Was für mich nur unverständlich ist, beim Blick auf die andere Seite, wie passiv du das verteidigen kannst. Du liegst 1-0 vorne, Arsenal zieht sich komplett zurück. Also als würden sie gegen ein Team spielen, was zwei Ligen höher spielt. Wirklich, stehen 10 Meter vorm eigenen Tor mit der letzten Linie, lassen diesen Halbraum komplett frei. Das ist kein revolutionärer Laufweg. Er geht nur rein, legt den Ball auf einen starken Fuß und zieht ab. Das geht viel zu leicht. Und ich kann es nicht nachvollziehen, wie du einfach aufhörst, Fußball zu spielen. Weil es geht ja. Kurz danach schalten sie wieder um, haben vorne 3, 4 Top-Aktionen. Spiel einfach weiter nach vorne und ich bin mir sicher, du nimmst hier 3 Punkte mit. So ist es nur einer.
Das wirkt wie in Unterzahl fast, ne? Das Gegentor. Ja. Also sie spielen da mit einer Mannschaft, die irgendwie einen Mann weniger hat. Ziehen sich da echt sehr weit zurück, gebe ich dir vollkommen recht. Am Ende ist es das 1-1, was wirklich keinem hilft. Also beide Mannschaften haben eigentlich den Sieg gebraucht. Trotzdem mit dem Spielverlauf Chelsea sicherlich ein bisschen zufriedener mit dem Ausgang. Aber Arsenal konnte sich jetzt hier nicht den erhofften Befreiungsschlag selbst versetzen. Chelsea nach wie vor vor Arsenal im Tableau, beide punktgleich. Chelsea Dritter, Arsenal Vierter. Was aber eher gravierend ist, das ist Arsenals Abstand auf die Tabellenspitze, auf Liverpool. Das sind nämlich schon 9 Punkte nach 11 Spielen. Das ist definitiv viel zu viel. Und wir haben letzte Woche unter unserer Folge gefragt, das haben wir euch gefragt bei Spotify, ob ihr glaubt, dass Arsenal noch eine realistische Meisterchance hat. Und der Ausgang war, dass 73% von euch diese Frage verneint haben. Also eigentlich gesagt haben, Arsenal kann nicht mehr Meister werden. Ich teile das auch und dieses Spiel hat es auch nicht in die andere Richtung gedreht.
Für mich gibt es eben diese eine Erkenntnis, dass beide Teams in dieser Partie auf Augenhöhe waren. Und das ist, wenn man das einfach konsequent weiterdenkt, ein Riesenkompliment für das, was Chelsea macht, für das, was Maresca macht. Hätten wir das vor der Saison gesagt, hätten sie sofort unterschrieben. Und auf der anderen Seite genau andersrum, Arsenal ist im Moment nicht besser, nicht viel besser als Chelsea und ist nicht auf Augenhöhe mit Liverpool, respektive City. Und dann ist für mich das Fazit, was ihr in der Umfrage getroffen habt, nur folgerichtig. Aktuell sind sie da kein Kandidat für. Und ich glaube, selbst wenn sie sich stabilisieren, Ødegaard zurückkommt und sie einen Lauf haben, haben sie einfach zum jetzigen Zeitpunkt schon so viel Federn gelassen mit 9 Punkten. Ich bin mir nicht sicher, ob Liverpool sie nochmal rankommen lässt. Und ich würde auch dazu tendieren, nein.
Ich habe letzte Woche ja auch ein bisschen was Kritisches zu Arsenal gesagt, daraufhin auch Gegenwind bekommen für meine Aussagen. Finde ich auch immer fair. Ich wüsste jetzt trotzdem nicht, was ich jetzt irgendwie groß Absurdes oder so weiter gesagt hätte. Ich zähle einfach Kritikpunkte auf, die ja für jeden offensichtlich sind, addiere das am Ende und da kommt für mich im Moment deutlich mehr Minus als Plus raus, vor allem in der Meisterfrage. Und eine Mannschaft, die so viele Minuspunkte gerade einfach hat, die wird am Ende wahrscheinlich nicht Meister. Natürlich sind sie eine hervorragende Mannschaft, die tolle Qualitäten hat. Defensiv hat Arteta sie sehr gut eingestellt mittlerweile. Offensiv haben sie einfach Qualitätsspieler. Ich bleibe dabei, dass ihnen der Mittelstürmer fehlt. Havertz ist für mich nicht jemand, mit dem du am Ende Meister wirst. Er wird ab und zu mal durch gute Phasen gehen, wo er dir ein paar Tore schießt. Aber das reicht nicht, um am Ende Meister zu werden. Jetzt würde man vielleicht argumentieren, Chelsea hat diesen Mittelstürmer nicht, der ihnen die Tore garantiert. Liverpool wahrscheinlich auch nicht. Sie haben den eher auf rechts. City hat einen Erling Haaland. Nottingham hat einen Chris Wood. Brighton hat einen Danny Welbeck. Fulham, Jimenez, Newcastle, Ishak, Villa, Watkins. Also alle Mannschaften da oben, die haben eigentlich jemand, der für die Hauptgefahr sorgt. Arsenal hat diesen Spieler nicht. Und wie gesagt, das sind, glaube ich, was wir gerade aufgezählt haben, alles verständliche Kritikpunkte, die auch Arsenal-Fans eigentlich so unterschreiben müssten.
Ich bin gespannt, inwiefern sie jetzt ein anderes Team werden, mit einem Ødegaard, der sich einspielt, mit leichteren Gegnern, weil dazu gehört, Chelsea auswärts zu bespielen, ist brutal schwierig. Und ich glaube schon, dass sie sich diesen Lauf nochmal erspielen können. Aber reicht das? Das ist so im Moment die Frage, die ich mir stelle. Ich bin wirklich nicht sicher. Aus genannten Gründen tendieren wir beide wohl eher zu nein. Fakt ist aber auch, sie sind einen Platz geklettert in der Tabelle. Trotz des Unentschiedens haben sie Nottingham überholt, weil die auch ein schwieriges Spiel hatten, zu Hause gegen Newcastle, was sie mit 3:1 verloren haben. Ich möchte es kurz aufgreifen und über beide Teams sprechen. Lass uns trotzdem mit Newcastle anfangen, weil sie für mich so ein bisschen das Team der Stunde sind, was aber unter den Tisch fällt. Haben in den letzten 3 Spielen Chelsea, Arsenal und Nottingham geschlagen. Alles 3 Teams, die eben auf Platz 3, 4 und 5 stehen in der Tabelle, haben eine richtig gute Phase. Trotz Problemen am Anfang sind sie jetzt zurück und wirken wie eine Mannschaft, gegen die du überhaupt keine Lust hast, Fußball zu spielen.
Ja, auch vor allem, weil eben ein Mann gerade wieder in Form ist, das ist eben Ishak. Wenn der fit ist, ist er auch besser als ein Chris Wood auf der Gegenseite. Aber Ishak ist nun mal nicht immer fit, jetzt hier aber schon. Nottingham Forest geht in Führung, aber dann dreht Newcastle es eben wirklich furios. Und das auswärts, das bei Forest, das sind beides nicht einfache Dinge, die man einfach mal so nebenher tut. Deswegen Newcastle, ihnen fehlt noch so ein bisschen die letzte Konstanz, um vielleicht wieder nach ganz oben zu kommen. Aber wir haben Nottingham letzte Woche so gelobt und dann diese Mannschaft der Stunde am Ende so zu demontieren, war schon sehr stark.
Und das Ganze auch verdient. Also, wenn man jetzt ein Video machen wollen würde, How to Beat Nottingham, hat Newcastle schon viele Ansätze geliefert. Erste Halbzeit weniger, war ein klassisches Nottingham-Spiel, relativ verfahren, treffen nach einem Standard, lassen wenig zu. Aber zweite Halbzeit wurde wirklich in Manndeckung genommen von Byrne, der einfach größer ist und körperlich dagegen hält.
Vier
Haben dann einfach
Meter.
richtig, richtig, zusammen addiert 4 Meter, haben der das runterverteidigt, haben ihn damit komplett aus dem Spiel genommen und haben Nottingham einfach nicht in diese Umschaltsituation kommen lassen. Und mit Ball ist das bei Nottingham überschaubar. Das ist nicht richtig schlecht, aber es ist eben überschaubar. Und
Überschaubar, ja.
Newcastle hat sich einfach aktiv nach hinten fallen lassen, haben sie dann machen lassen und sind nicht in die Konter gelaufen. Dann wird es eben auch nicht so gefährlich. Und wenn du dann über Einzelaktionen kommst, wenn du über Qualität kommst, schlägt eben Newcastle Nottingham, weil sie in der Spitze besser besetzt sind. Und das haben sie ja hinten raus richtig gut ausgespielt, haben selber auch per Standard getroffen, am Ende dann per Konter. Einfach ein sehr reifer Auftritt und Newcastle aktuell für mich so ein bisschen das Team der Stunde.
Ja, ich hätte sie ja eigentlich noch höher erwartet. Jetzt, wo sie nicht mehr Champions League spielen, in Klammern müssen, können sie sich mehr auf die Liga wieder fokussieren. Sie haben nach wie vor eine fantastische Mannschaft mit einem sehr, sehr guten Trainer. Und trotzdem, ne? Also ich glaube, wir könnten wirklich diese Saison eins der spannendsten, engsten Rennen um Europa in einer Dekade haben. Schau dir mal bitte diese Tabelle mittlerweile an. Platz 13, Man United 15 Punkte. Platz 3, Chelsea 19 Punkte. Also Platz 13 und Platz 3 trennen nach 11 Spieltagen 4 Punkte. Du kannst im Moment noch nicht sagen, wer am Ende gute oder sogar die besten Karten im Kampf um Europa haben wird.
Es gibt einfach ein breites Feld hinter City und Liverpool, was sich im Moment nicht viel gibt. 4 Punkte sind nichts. Also 11 Spieltage sind gespielt, aber es sind noch so viele Punkte zu vergeben. Ich bin echt super gespannt, wer sich durchsetzt. Von so Tendenzen her würde ich auch sagen, dass Newcastle gute Karten hat. Keine hohe Belastung, guter Trainer, eingespieltes Team, Top-Stürmer vorne drin. Warum nicht? Warum sollten die nicht einen Run starten? Und jetzt die drei Teams vor ihnen, Fulham, Brighton, Nottingham, können sie alle hinter sich lassen, wenn es gut läuft für sie. Deswegen, das ist durchaus was, was wir beobachten werden. Und auch eine Mahnung für Arsenal und Chelsea. Also wir reden über Newcastle, dass der Saisonstart nicht so gut war. Ja, sie sind jetzt aber einen einzigen Punkt hinter den beiden. Also wenn man Arsenal und Newcastle vergleicht, ähnlicher Saisonstart. Das sollte nicht trügen, dass bei Arsenal im Moment noch Platz 4 davor steht und bei Chelsea 3, das ist brutal eng.
Wir haben definitiv eine spannende Saison vor uns. Das könnte doch vielleicht heute unser Haupttake sein. Im Moment rennt Liverpool wirklich ein bisschen weg an der Spitze, aber darunter schiebt sich alles zusammen und es könnte echt mega spannend werden. Ich habe richtig Bock. Wir kommen zu den Ergebnissen und haben dann auch, glaube ich, ja, ein paar Schmankerl drin. Die Wolves schlagen Southampton mit 2:0. Ganz wichtiger Sieg für die Wolves. Das war nämlich ihr erster Saisonsieg und geben damit die rote Laterne auch ab an Southampton. West Ham und Everton trennen sich 0:0 im Krisenduell. Brentford schlägt Bournemouth, die ja letzte Woche noch Man City geschlagen haben. Es ist alles möglich. Mit 3:2. Fulham schlägt Crystal Palace auswärts mit 2:0 im Mini-London-Derby. Crystal Palace schafft es auch einfach nicht in Gang zu kommen, stehen auf einem Abstiegsrang mit Ole Gunnar. Brighton und Man City am Ende 2:1 für Brighton. Liverpool schlägt Villa mit 2:0. Man United schlägt Leicester mit 3:0 im letzten Premier League-Spiel von Van Nistelrooy an der Seitenlinie, weil nach dem Break kommt ja schon Amorim. Wie siehst du sie gerade? Was glaubst du, wird Amorim in der Pause, wenn er jetzt demnächst kommt, machen mit der Mannschaft? Danach geht's gegen Ipswich für sie.
Ich glaube, er fängt relativ bei Null an. Also ich glaube, er wird viel, viel verändern. Er kommt neu ins Team rein, hatte vorher keine Möglichkeit, mit ihm zu arbeiten, hat jetzt genau diese 1, 2 Wochen, bis es dann wieder weitergeht. Und ich glaube, der wird er nutzen. Morgen ist sein erster Tag im Amt. Und ich glaube, das werden lange Tage. Ich bin gespannt, wie es für Van Nistelrooy weitergeht. Seine Rolle im Club ist noch nicht geregelt, was jetzt kommt, wenn
Würdest du ihn
Amorim da
halten?
ist. Nein, ich würde ihn nicht mit auf die Bank setzen. Ich glaube, das ist einfach ein Schatten neben dir, eine Clublegende. Das belastet. Ich glaube, wenn du jetzt einen neuen Start machst, neuer Trainer kommt, ich meine, er bringt auch seinen Staff mit, größtenteils, dann kannst du nicht so einen großen Namen daneben setzen. Das würde ich nicht tun. Trotzdem muss man aber sagen, in seit 2 Spielen ist er ungeschlagen, fährt hier einen souveränen Heimsieg ein. Bruno Fernandes mit einer Top-Leistung, stellt sich danach vor die Mikros und sagt, Van Nistelrooy hat so viel Gutes für uns getan. Wir wollten ihn als Coach so verabschieden. Das wirkte schon sehr harmonisch. Also vielleicht wird das noch mal eine Zündkerze.
Ja, wenn Amorim nicht funktionieren sollte, kann ich mir ausdenken, wen die Sun nach 2 Wochen direkt mal in die Verlosung wirft als Ablösekandidaten vielleicht. Aber da gebe ich dir vollkommen recht, würde ihn auf keinen Fall neben mir auf die Bank setzen. Die Kamerabilder will ich mir gar nicht geben als Trainer, wenn dann die Kamera schwenkt von mir auf Van Nistelrooy. Lieber nicht. Newcastle schlägt Nottingham mit 3:1. Dann kommt noch ein Spiel, über das wir heute kurz sprechen wollten. Es muss einfach heute rein in die Folge. Tottenham, die Spurs, hatten den Aufsteiger Ipswich zu Gast. Tottenham geht ja gerade wieder ganz gut. Dann kommt Ipswich, die seit 22 Jahren auf einen Sieg in Englands oberster Spielklasse warten. Das letzte Mal war 2002, als sie auch zum letzten Mal in der Liga waren. Jetzt kommen sie also zu den Spurs. Und wenn du dir jetzt vorher eine Mannschaft überlegen müsstest, die Ipswich diesen Sieg gibt, dann hätte ich auf jeden Fall eine Mannschaft im Kopf gehabt.
Ja, gemein, aber wahr. Tottenham ist es hier am Ende. 22 Jahre bis heute hat es gedauert. Ipswich ringt Tottenham nieder durch eine 2-Tore-Führung, die sie in der ersten Halbzeit manifestieren. Hier dringender Tipp, Highlights gucken. Smodzic mit einem herausragenden Fallrückzieher-Tor. Ist es auf jeden Fall wert, sich die Highlights zu geben, auch wegen des historischen Siegs. Tottenham kommt noch ran, Bentancur macht das 1:2. Aber am Ende bleibt es dabei, Ipswich gewinnt auswärts bei Tottenham, die ja auch Ambitionen haben in diesem Riesenpulk, den wir gerade skizziert haben, bis Platz 3 hoch. Also großes Ausrufezeichen und am Ende geht's in Ordnung, weil sie das mit Mann und Maus gut zu Ende verteidigen.
Postecoglou hat nachher direkt die Schuld auf sich genommen und meinte, die Inkonstanz dieser Saison geht vollkommen auf ihn. Stellt sich also hier vor die Spieler, aber trotzdem ja, riesige Sache für Ipswich. Das Away-End hat nachher absolut gejubelt, gefeiert. Was für ein Tag für die Jungs, die da nach London gefahren sind und ihre Tractor Boys zum ersten Sieg in der Premier League angefeuert haben. Wahnsinnige Geschichte und Ipswich damit auch nicht mehr auf einem Abstiegsrang, klettern nämlich auf Platz 17. Und ja, was für ein Spieltag für sie. Den Abschluss hat dann Chelsea gemacht gegen Arsenal 1:1. Wir hatten es hier ausführlich besprochen. Wir gehen dann zum Spieler des Spieltags über. Ich bin sehr gespannt, wer es bei dir geworden ist. Da gab es ja dieses Wochenende einige Spieler, die auf sich aufmerksam gemacht haben.
Ja, und ich muss trotzdem mit einem gehen, der nicht ganz so im Fokus steht, weil ich beim Spiel bleiben möchte, was für mich das Überraschendste war. Und das ist eben Ipswich. Und ich habe mir die Endphase angeguckt, weil ich es natürlich im Live-Ticker gesehen habe und habe dann umgeschaltet und wollte das Ende auf jeden Fall noch gucken. Und was Dara O'Shea wegverteidigt hat in diesen letzten Minuten, war sensationell gut. Hat mir noch Bewertung durchgelesen, hat er durch die gesamten 90 Minuten getan. Irischer Verteidiger, die Definition von Nonsense-Defending, hat einfach dazwischen gehauen. Ich glaube, alle Zweikämpfe gewonnen, gefühlt auf jeden Fall überragend gewesen. Und deswegen möchte ich ihn hier sinnbildlich für Ipswich hervorheben. Und deswegen ist O'Shea mein Spieler des Spieltags.
Ich liebe einfach diese Mannschaft. Allein schon diese klingenden Namen da. Smodic, D-Lab, Tuan Sebe auf hinten rechts und jetzt noch O'Shea, dein Spieler des Spieltags. Sehr, sehr cool. Ich gehe noch mit einem Spieler, der definitiv zu den langweiligsten Picks der ganzen Welt gehört und damit auch jetzt hier gerade im Kontrast zu dir einfach nur schlecht dastehen kann. Aber ich wollte noch trotzdem heute ganz kurz mit dir über ihn sprechen, weil ich auch noch eine Diskussionsfrage habe. Und zwar gehe ich mit Mo Salah. Wie gesagt, erfolgreich gegen Aston Villa. Aber ich wollte mit dir darüber sprechen, ob du auch glaubst, dass er auf Ballon d'Or-Kurs ist, wenn er so weitermacht wie bislang. Wir hatten ja letztens den Ballon d'Or auch bei uns in der Sendung gehabt, in der Diskussion. Und für mich ist er einfach gerade einer der, wenn nicht sogar der beste Spieler der Welt.
Finde ich völlig legitim, die Frage zu stellen. Also an sich, um den Award mal einzuordnen, das Ganze, es geht so viel um Storyline, um große Namen, das ganze Wahlsystem ist Käse. Aber das mal beiseite geschoben, wenn wir darüber reden wollen, wer im Moment der beste Fußballer der Welt ist, dann ist Salah ein Name, der in den Ring geworfen werden muss. Was er diese ersten 11 Spieltage macht, ist nämlich Top-Level bei der besten Mannschaft in der Premier League. Und wenn er das über eine ganze Saison liefert, dazu in der Champions League performt, ja, warum nicht? Also aktuell ist er definitiv dort. Wenn er es hält, ist er ein Kandidat. Ich bin mir aber nicht sicher, ob du das Level überhaupt halten kannst, weil ich finde ihn wirklich so genial und so eiskalt im Moment. Ich würde es mir aber wünschen, weil dann haben wir auf jeden Fall einen aus der Premier League mit Haaland zusammen, den wir besten Gewissens nach Paris zum Ballon d'Or schicken können.
Wenn er das Level halten kann, hast du gesagt. Ich glaube, wenn es einer kann, dann ist er das. Wie lange macht er das jetzt schon in der Premier League? Du denkst immer, ja, diese Saison, da reicht es nicht mehr für die, da reicht ein Salah nicht. Und jetzt schon wieder, nach 11 Spieltagen, 14 Scorerpunkte, überragend für mich, ist er einfach gerade wirklich unbespielbar. RIP an jeden Linksverteidiger an der Stelle. Hier auch mit Luka Digne ein paar Kreise gedreht. Das ist nicht so gut ausgefallen. Auf jeden Fall, ja, was für ein Spieler, was für eine Mannschaft, was für eine Folge. Wir verabschieden uns jetzt, glaube ich, in eine auch 2-wöchige Pause, weil es die Premier League ja auch tut. Wir hätten auch gerne nächste Woche wieder für euch gesendet. Danke aber an die Spieltagsplaner. Müssen uns dann wieder Länderspielfußball geben. Trotzdem, glaube ich, war das nochmal eine schöne, runde Sache heute. Macht's genauso wie Philipp, der uns ja unterstützt hat in dieser heutigen Episode und uns die Frage über PayPal gestellt hat. Unterstützt damit auch diesen Podcast, stellt uns eine spannende Frage, die wir dann hier für euch beantworten. Gebt dem Podcast eine gute Bewertung, sprecht über ihn, teilt ihn, folgt uns auf Social Media und wir hören uns dann in alter Frische wieder. Macht's gut, Leute.
Bis dann. Ciao, ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.